Von Herzen willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Lemang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Viele Mythen und Meinungen ranken sich darum, was Yogis und Yoginis so essen oder essen sollten. Als erstes denken wir meistens an vegetarisch oder vegan, an grüne Smoothies, Nüsse, Müsli und Co. Doch was ist dran? Was sagen yogische Schriften dazu und wie yogisch ist es eigentlich, Essensregeln zu befolgen? Oder können wir am Ende doch einfach alles essen, was wir wollen? Diesen Fragen und der sattvischen Ernährung widme ich mich in der heutigen Folge. Du erfährst, was es mit der sattvischen Ernährung auf sich hat und warum sie nicht nur gut für dich, sondern auch für unseren Planeten ist. Viel Freude beim Hören! Schön, dass du da bist. Ich freue mich und das ist heute eine besondere Folge, weil viele sie sich gewünscht haben und auch, weil ich so richtig dolle Lust auf die habe, habe ich ja auf die meisten, aber das ist wirklich ein Thema, sowieso Essen, mit dem ich mich gerne beschäftige. Ich esse sehr gerne, über das ich auch sehr gerne rede. Die sattvische Ernährung fasziniert mich. Und ja, ich finde es immer wieder spannend, was da in der Yoga-Szene so rumgeht und wie das so beleuchtet wird, dieses Thema. Und habe jetzt richtig Lust, meinen Senf dazu zu geben und dir ein bisschen was dazu zu erzählen. Dann ist es noch eine besondere Folge, weil ich jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach, toi toi toi, im Shivananda-Ashram in Kerala, Indien sein werde. Ich nehme diese Folge hier noch von zu Hause auf und ich hatte in der letzten Folge angekündigt, dass ich euch kurz erzähle, warum ich jetzt schon wieder nach Indien reise. Genau, also das noch kurz vorweg, bevor wir zum Thema kommen. Ja, ich war ja Anfang 2023 schon 2 Monate in Indien. Und ich versuche ja wirklich regelmäßig da zu sein, weil es mir einfach sehr, sehr viel bedeutet, dort zu sein. Und hatte jetzt aber eigentlich eher gedacht, so nächsten Herbst anzupeilen, also eigentlich deutlich später. Und dachte, ich konzentriere mich jetzt mal eher auf den Beruf und ich bin mal vernünftig sozusagen. Man sollte ja auch nicht mehr so viel fliegen und so. Also ich habe durchaus Flugscham und habe das eher so ein bisschen noch in die Zukunft geschoben, hatte noch nicht so konkrete Pläne. Und dann hat mir meine Lehrerin Nisha Bilder geschickt von einer Location, die sie angemietet hat, um Retreats dort zu geben und auch Ausbildung in der Nähe von Mumbai. Und irgendwie fand ich die Bilder toll. Ich kenne diese Gegend noch gar nicht. Und ja, aber was sie dazu geschrieben hat und die paar Bilder, die ich gesehen habe, irgendwie haben die mich sehr, sehr angesprochen. Und vielleicht weißt du es oder hast es schon mal gehört, dass ich ja auch den Traum habe, irgendwann mit einer kleinen Gruppe nach Indien zu reisen, euch dorthin zu bringen sozusagen, weil ich weiß, es gibt Hemmungen, nach Indien zu reisen, was ich auch nachvollziehen kann. Und da ich jetzt schon so häufig da war, könnte ich mir vorstellen, dass ich halt so eine ganz gute Begleitung sein könnte und vielleicht so die Brücke schlagen kann, die Ängste nehmen kann und würde euch halt da sehr gerne auch zu meinen Lehrern, Lehrerinnen bringen. Und irgendwie gab es aber noch nicht so richtig den richtigen Ort. Also es hat sich noch nicht so ganz gefügt. Das Bild ist bisher noch nicht ganz klar. Und jetzt war der Gedanke, ob das vielleicht der Ort sein könnte. Und ich hatte Bock, da hinzufahren. Und ich kann euch ja nicht irgendwo hinbringen, wo ich noch nie war. Also ich muss das schon erstmal mit eigenen Augen gesehen haben. Ja, so habe ich irgendwie das Verantwortungsgefühl. Ich hatte erst tatsächlich überlegt, ob ich es einfach so risikofreudig direkt plane, aber das ist mir doch ein bisschen zu gewagt. Und deswegen, ja, ist das so der Anlass, warum ich hinfahre. Und dann hat sich auch irgendwie bisher alles sehr gut gefügt. Es war alles ein bisschen spontaner als sonst, aber es gelingt mir wieder, mir die 4 Wochen frei zu räumen. 4 Wochen ist für mich tatsächlich schon ein bisschen kurz, aber ich bin natürlich sehr dankbar, dass das klappt. Ich werde so oft gefragt auch, wie ich das dann eigentlich mache, wie schaffst du das, so häufig weg zu sein, wie machst du das finanziell? Und da muss ich mal ein bisschen schmunzeln, weil das frage ich mich auch ganz oft, wenn ich so Lebensstile von anderen Menschen mitkriege, wie machen die das denn finanziell? Und ich, das ist für mich so eine ferne Vorstellung, dass sich das jemand bei mir fragt, weil ja, ich habe damit ja schon angefangen als Studentin. Als Studentin ist es natürlich insofern noch leichter, weil man mehr Zeit hat. Beruflich ist es dann natürlich manchmal schwieriger, nicht vor Ort zu sein. Aber es ist so, dass ich ja durchaus auch von dort die letzten Reisen ein bisschen gearbeitet habe und das auch diesmal tun werde. Und dass es halt auch einfach wirklich nicht so teuer ist. Und großer Tipp, ich vermiete meine Wohnung jeweils unter. Da kriege ich manchmal ganz interessante Reaktionen, dass viele so, oh nee, das könnte ich mir nicht vorstellen, Fremde in meinen Sachen und wie machst du das mit deinen persönlichen Dingen und so. Da kann ich nur sagen, ich finde es eine sehr, sehr gute Übung, da ins Vertrauen zu gehen und irgendwie so ein bisschen freigebiger zu sein. Also ich kann diese Bedenken durchaus verstehen, weil es ist für mich auch, meine Wohnung ist so auch ein bisschen mein Heiligtum und mein Rückzugsort, Wohlfühlort. Aber irgendwie finde ich, es gibt so wenig Wohnraum in Hamburg und ich freue mich total, wenn dieser Wohnraum halt dann auch genutzt wird, wenn ich nicht da bin. Und ich habe bisher manchmal auch ein bisschen merkwürdige Erfahrungen gemacht, aber noch nie richtig schlechte und sogar auch sehr, sehr positive Erfahrungen. Und die Leute freuen sich halt dann auch immer so, dass sie halt eine Unterkunft haben für die Zeit, einen Ort, an dem sie sich wohlfühlen können. Und ich finde das eine sehr gute Übung, auch im, wir sind so meins, meins und halt meine Sachen und nicht, dass jemand was wegnimmt oder kaputt macht. Sehr viel Attachment, also sehr viel Anhaftung an Dingen. Und im Yoga wollen wir ja auch üben, diese Anhaftung loszulassen. Und da kann ich dir nur empfehlen, Wohnung untervermieten ist eine sehr gute Übung, von der halt alle was haben. Also das ist so eine Win-Win-Situation. Und wenn ich dann nämlich diesen großen Batzen halt spare, dann kann ich das Geld halt in Indien ausgeben. Und es ist halt da dort alles für uns sehr preiswert. Also unter Umständen geht man sogar noch mit einem Gewinn raus, weil man dort weniger Geld ausgibt. Das mal noch als kleiner Tipp, falls du den Traum hast, länger weg zu sein und bisher noch nicht auf die Idee gekommen bist, deine Wohnung unterzuvermieten. Also mir, für mich macht das immer sehr, sehr viel möglich und das halt natürlich finanziell sehr viel einfacher. Genau, ja, so viel dazu. Mehr, was ich dann noch in Indien mache, erzähle ich dann demnächst. Eigentlich ist der Plan, dass ich noch eine Podcast-Folge voraufnehme, um in meinem 2-Wochen-Rhythmus zu bleiben. Ich weiß aber nicht, ob ich es zeitlich noch schaffe. Jetzt durch Weihnachten und so ist natürlich gar nicht so viel Zeit. Also es könnte auch sein, dass ich wieder mein Mikro mitnehme und die nächste Folge aus Indien aufnehme. Ich weiß ja, dass viele von euch das voll gerne mögen. Also ich habe so viel positives Feedback zu meinen Folgen aus Indien bekommen. Und dass ihr es auch mögt, halt die Hintergrundgeräusche und so, was mich total freut. Für mich heißt es halt einfach noch ein bisschen mehr Gepäck, wegen der Technik. Aber ja, ich guck mal, lass dich überraschen, was dich dann in der nächsten Folge erwartet. Heute geht es, wie gesagt, um die sattwische Ernährung. Ja, wie bin ich zu der sattwischen Ernährung gekommen? Das erste Mal bewusst kennengelernt habe ich sie in meiner ersten Yogalehrerausbildung in Rishikesh, Indien. Und dort gab es nur sattwisches Essen. Und wir hatten das dort auch schon in der Theorie behandelt. Ich konnte mich da jetzt schon gar nicht mehr so gut dran erinnern. Also ich weiß noch, dass das Essen immer Thema war. Das Essen war dort übrigens sehr, sehr lecker. Aber ein paar Dinge waren halt ein bisschen anders. Da komme ich später dann noch zu. Und ich weiß noch, wie unfassbar gut mir das getan hat, wie gut ich mich dort genährt gefühlt habe und wie unterstützend dieses Essen ich empfunden habe für diese Ausbildung, wo wir da so tief reingegangen sind. Wir hatten dann immer Sonntag einen Cheat Day sozusagen. Also sonntags gab es, glaube ich, nur Frühstück und dann hatten wir frei. Und da haben dann viele Pizza und so gegessen. Ich hatte gedacht, ich würde das auch machen, aber wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hatte ich dann gar nicht so starke Gelüste und war da gar nicht so unvernünftig. Aber man hat sich natürlich gefreut, immer wieder in den Ort zu gehen und sich irgendwo, einfach irgendwas zu holen. Aber ich weiß auf jeden Fall noch, das hatte mir da sehr gut getan. Und dann ist mir sattwische Ernährung, also ich habe es dann aber noch nicht so in meinen Alltag integriert, muss ich sagen. Das war, glaube ich, noch too much. Also da war ich noch nicht so bereit dafür. Ich hatte noch andere Baustellen. Und dann in der 300-Stunden-Ausbildung, also in diesem Advanced Teacher Training, war das dann sehr ausführlich Thema. Und die Lehrerin hat auch extrem viel Wert darauf gelegt. Und setzt es auch selber sehr strikt um. Und bei der Lehrerin war ich dann auch auf einem Retreat, wo wir uns auch sattwisch ernährt haben, was mir wiederum auch sehr gut getan hat. Und dann auch schon mit dieser Ausbildung habe ich so angefangen, das auch in meinen Alltag mehr zu integrieren. Und seitdem läuft es mir auch ganz viel über den Weg. Also jetzt ist mir erst aufgefallen, in vielen Ashrams gibt es eben sattwische Ernährung und auch in der Hormon-Yoga-Therapie-Ausbildung, die ich jetzt kürzlich abgeschlossen habe, war es auch wieder ganz viel Thema, weil diese Ernährung eben auch einen sehr positiven Nutzen auf unser Hormonsystem hat. Also ich hoffe, du bist jetzt schon mal ganz neugierig und hast einen guten Eindruck. Und bist gespannt, mehr davon zu hören. Was mir aber vorher noch ganz wichtig ist, loszuwerden, dass es im Yoga nicht darum geht, blind irgendwelchen Vorschriften zu folgen oder irgendwelchen Dogmen zu folgen. Ich sage es ja gefühlt in fast jeder Folge, Yoga ist Integration und nicht Separation. Also wir wollen die Dinge von innen heraus ändern. Wir wollen es wirklich von innen spüren und wir nehmen das zu uns. Wir machen das, was sich aus unserem tiefsten Herzen richtig für uns anfühlt. Also sich vorzuschreiben, ich esse ab jetzt nur noch Müsli und trinke grüne Smoothies und die ganze Zeit Gelüste auf irgendwas zu haben und plötzlich denkt man nur noch ans Essen, weil man verbietet sich alles Mögliche und will einfach nur aus dem Kopf heraus jetzt so und so folgen, das ist so gar kein Yoga. Und ich muss immer so schmunzeln, es gibt immer wieder lustige Geschichten von Yoga-Lehrenden, die vorgeben, total vegan zu sein. Und dann werden sie halt plötzlich erwischt beim Essen vom Steak oder so. Oder auch die vorgeben, keinen Kaffee zu trinken, keinen Alkohol zu trinken und dann aber beim Retreat heimlich beim Biertrinken erwischt werden oder so. Auch das ist so gar kein Yoga. Und ich poste auch immer ganz gerne mal über Essen und vielleicht, oder zum Beispiel bei meinen Mini-Retreats habe ich immer vegane Snacks. Und ich bin aber nicht vegan, also ich würde mich nicht als Veganerin bezeichnen, sondern ich esse wirklich, was ich möchte. Und das ist ganz, ganz oft vegan. Also ich ernähre mich sehr viel vegan und auch sehr viel sattwisch. Aber nicht dogmatisch und halt mit Ausnahmen, so wie es sich für mich stimmig anfühlt. Und es passiert halt immer häufiger, dass wenn ich Ausnahmen mache, ich mich eben im Nachhinein nicht so gut fühle. Und über die Zeit, finde ich, siegt häufig immer mehr dieser langfristige Effekt vor dem kurzen. Also wir haben so diese kurzfristigen Gelüste auf irgendetwas und dann essen wir das und dann fühlen wir uns danach aber vielleicht überhaupt nicht gut. Und ich finde, dass wir uns so auf diesem Yoga-Weg, ist meine Erfahrung, merkt man halt immer mehr, was wirklich für ein Gut ist und woher vielleicht gerade diese, woher diese Gelüste kommen. Ist es vielleicht einfach gerade eine Langeweile oder ein Unwohlsein oder hatte ich so eine krass stressige Woche, dass ich das Gefühl habe, mich belohnen zu müssen? Oder was ist es, warum ich gerade den Burger oder die Sahnetorte will? Und das heißt, und dann kann man sich immer noch bewusst entscheiden, ja, gehe ich dem nach und nehme ich in Kauf, dass ich mich danach wahrscheinlich schlecht fühle. Oder manchmal trifft man vielleicht auch die Entscheidung, ah ja, okay, da versuche jetzt trotzdem einfach mal, mir ein Curry zu kochen und mal gucken, wie ich mich danach fühle oder so. Ne? Also da kann jeder seine eigenen Entscheidungen treffen. Und ich möchte auf keinen Fall mit dieser Folge irgendwelche Regeln vorgeben, wo ich sage, jeder, der Yogi ist, der muss das genauso machen, sonst ist er kein richtiger Yogi. Ich möchte dir eher die sattwische Ernährungsweise vorstellen, weil ich sie für mich als sehr gut und nährend und angenehm empfinde. Und dann kannst du damit machen, was du möchtest. Und wie gesagt, bei mir ist auch nicht immer alles super sattwisch und so weiter. Aber ich merke, wie es ganz von allein sich immer mehr so entwickelt. Ja, dann mal ein kurzer Rückblick. Wie finden wir dann was über yogische Ernährung in den yogischen Schriften? Meinen Recherchen nach sind die ersten Einträge sozusagen über yogische Ernährung drehen sich um Mithahara. Und dieser Begriff taucht auf in den Sandhya Upanishad. Sie werden zu den Veden gezählt, entstanden etwa 100 vor bis 200 nach Christus. Und dieses Mithahara bedeutet so viel wie Essen in Maßen. Also die ersten Empfehlungen, wie Yogis essen sollten, drehen sich darum, dass wir in Maßen essen sollten. Und das Gleiche findet sich wieder auch in der Bhagavad Gita und in der Hatha Yoga Pradipika. Und in der Bhagavad Gita geht es schon weit darüber hinaus. Also da taucht sehr viel über Sattva auf, also im Kapitel 14, falls du eine Bhagavad Gita hast, da wird sehr viel darüber gesprochen, was es mit diesem Sattva auf sich hat. Und im Kapitel 17 geht es dann auch um die verschiedenen Lebensmittel, die eben sattwisch sind oder auch nicht sattwisch. Und ja, da kannst du natürlich sehr gerne mal nachlesen. Ich finde, das ist immer ganz gut, sich auf dieser Weise auch diesen Schriften zu nähern, wenn wir irgendwas hören und es dann darin finden. Dann ist, finde ich, also bei mir ist es häufig so, dass ich dann ganz mich dafür begeistern kann und noch mehr Lust habe, in diesen Schriften zu lesen und sie zu studieren. Und in der Hatha Yoga Pradipika gibt es recht ausführliche Ausführungen, was wir essen sollten, was die sattwische Ernährung ist, welche Lebensmittel dazugehören und welche nicht. Die Hatha Yoga Pradipika ist aus dem 14. Jahrhundert, also noch gar nicht so alt. Und es verwundert auch nicht, dass jetzt nicht vor wahnsinnig vielen tausend Jahren es schon super ausführliche Schriften darüber gab, finde ich, weil dieses Thema wird natürlich in der modernen Gesellschaft immer wichtiger. Wir haben uns einfach heute relativ weit von der natürlichen Ernährung entfernt. Also wir haben ja einfach wahnsinnig viele Lebensmittel, weil wir so viele halt künstlich herstellen. Und es ist natürlich auch ein totales Luxus, Problem in Anführungsstrichen, dass wir uns damit beschäftigen können, welche Ernährung ist denn gut für mich und welche nicht. Also früher hat man halt das gegessen, was da ist. Also ein bisschen Auswahl wird es vielleicht gegeben haben, aber letztendlich hat man das gegessen, was auf den Feldern gewachsen ist oder was man eben im Winter im Keller lagert, noch aus dem Herbst. Und ja, es wurde nicht exportiert und importiert und es gab nicht 10.000 Fabriken und Marketingagenturen, die sich überlegt haben, womit man als nächstes Geld machen kann und worauf wir wohl so abfahren und was man uns erzählen kann, was wir noch ganz dringend brauchen, um wahnsinnig gesund zu sein. Also ich finde, dieses Thema ist in der heutigen Zeit natürlich super aktuell. Und es wird immer spannender, sich danach damit zu beschäftigen. Aber wie gesagt, durchaus in einigen Schriften finden wir schon einiges dazu, was heute einfach, finde ich, noch viel, viel wichtiger geworden ist, sich damit auseinanderzusetzen und sich das mal genauer anzugucken. Also, Sattva habe ich jetzt schon benutzt, diesen Begriff. Aber was ist das denn überhaupt? Es gibt diese drei Grundqualitäten, Sattva, Raja und Tamas. Und diese Grundqualitäten bilden das sogenannte Prakriti. Prakriti steht für unsere Natur, für das, aus dem wir und alles um uns herum erschaffen ist, für das, was sich verändert. Und im Gegensatz dazu steht eben Purusha. Purusha steht für das Selbst, für das Unvergängliche. Und in der Sankhya-Philosophie wollen wir unser Prakriti überwinden. Also wir wollen sozusagen unsere Natur, das Vergängliche, wollen wir überwinden, um eben ganz in dieses Purusha, das Selbst, einzutauchen. Und diese drei Grundqualitäten, die eben unser Prakriti bilden, möchte ich dir jetzt noch mal kurz etwas genauer vorstellen. Und das ist so, dass wir alle diese Grundqualitäten in uns haben, dass Yogis aber eben zu dem Sattva streben. Und wenn ich dir jetzt was zu diesen drei Qualitäten erzähle, dann wirst du auch wahrscheinlich gut nachvollziehen können, warum wir danach streben. Tamas wird so in Verbindung gebracht mit dumpf und dunkel, träge und grob. Und man kann sich das ganz gut an einer Blume vor Augen führen. Eine Blume im tamasischen Zustand ist die verwelkende Blume. Raja steht für Unruhe, für Bewegung, auch für Gier, für Getriebenheit. Und das wäre jetzt die blühende Blume. Sattva steht für Reinheit, Leichtigkeit, Freude, für alles Feine. Und das ist die Blume, die erblüht, die am Aufblühen ist. Und wir können das jetzt wir finden diese drei Qualitäten in allem. Also du kannst das jetzt auch dir an dem Tagesrhythmus vor Augen führen. Der Morgen ist Sattva. Der Tag blüht auf, er ist am Entstehen, Sattva, und Raja ist dann der Tag und dann am Abend, den Abend verbinden wir mit Tamas. Oder auch unser gesamtes Leben, auch dort findest du diese drei Eigenschaften, die Geburt, Sattva, das Leben, Raja und der Tod, Tamas. Da kann man sich ja irgendwie schon vorstellen, warum die Yogis nach diesem Sattva streben, oder? Nach Freude, nach Reinheit, nach Leichtigkeit, nach diesem, ja, hellen und vielleicht sogar göttlichen. Das heißt, dass wir mit diesem Zustand von Sattva eben das Ziel vom Yoga erreichen können. Und es braucht dafür auch Raja, diese Aktivität, die Bewegung. Also wir wollen uns aus diesem Tamas, aus dieser Trägheit herausentwickeln, in die Aktivität kommen, um immer mehr zum Sattva zu streben. Und es heißt, wenn wir sattvische Lebensmittel zu uns nehmen, stärken wir eben dieses Sattva. Also wir wollen das Sattva in uns stärken. Wir wollen dadurch feinstofflicher werden, unser System ganz rein bekommen und das unterstützt uns eben auch in der yogischen Praxis. Gerade für die etwas fortgeschrittenen Techniken im Yoga, da merkt man es wirklich sehr, wie rein das System ist. Und auch wenn wir regelmäßig Yoga üben, da merken wir total, dass alles, was wir vorher gegessen haben, sich auswirkt. Wie oft, wenn ich morgens auf meiner Matte sitze, muss ich auch noch an das denken, was ich gegessen habe, weil das einfach einen Einfluss auf uns hat. Also man darf nicht vergessen, ein Teil von dem, was wir essen, scheiden wir aus, aber einen anderen Teil, der wird zu uns. Also wie kann das, was wir essen, nicht einen enormen Einfluss auf uns haben. Ja, und ich hoffe, du bist jetzt schon ganz gespannt. Was sind denn nun sattvische Lebensmittel? Was solltest du, darfst du essen, wenn du dieser Ernährung folgen willst? Wahrscheinlich kannst du es dir schon denken. Es sind regionale, frische, unverarbeitete Produkte. Also das ist, finde ich, etwas, was man sich einfach schon mal so als Grundregel vor Augen führen kann und was ja auch einfach sowas von Sinn macht, das zu essen, was in deiner Umgebung wächst, was nicht ewig in Fabriken war und ewig in Plastik eingepackt und durch die halbe Welt gefahren, dann noch in Tiefkühltruhen war, bis du es dann mal isst. Also frische Lebensmittel haben natürlich am meisten Sattva und man spricht auch davon, dass sie am höchsten schwingen. Also die Lebensmittel können auch gemessen werden und also es gibt so Auflistungen, welche Lebensmittel eben am höchsten schwingen und welche ganz niedrig schwingen und Lebensmittel, die da dazugehören, sind natürlich Früchte, Gemüse, tatsächlich, wenn man in die Schriften guckt, auch Milchprodukte. Bei Milchprodukten ist es so, dass die jetzt eher in unserer modernen Gesellschaft halt häufig nicht mehr als so sattvisch betrachtet werden, weil sie eben auch aus Massentierhaltung kommen und so weiter. Aber wenn du jetzt auf einem Bauernhof wohnen würdest und da bekommt eine Kuh ein Kalb und die Kuh hat erst ihr Kälbchen gefüttert und hat dann immer noch Milch übrig und man trinkt diese Milch und dann gehört das auch zum sattvischen Lebensmittel. Außerdem auch Vollkorn, Getreide, Hülsenfrüchte, Gewürze, frische Kräuter, Samen und Nüsse und eins meiner Lieblings-sattvischen Lebensmittel, die finde ich auch so sinnbildlich dafür stehen, sind Sprossen und die lassen sich ja auch so leicht zu Hause selber machen. Auch im Winter, wo wir jetzt hier in Deutschland nicht so viel super frisches Früchte und so weiter haben, sind, finde ich, Sprossen was total Schönes. Also dieses Gekeimte, ne, da ist so richtig Leben drin. Und da kann man sich jetzt vielleicht schon vorstellen, wenn wir sagen, da muss möglichst viel Leben und so dieses Aufblühende in den Lebensmitteln sein, was ist dann wohl mit Fleisch? Fleisch ist tot, das Tier hat vermutlich noch gelitten, dass das nicht so hoch schwingt und nicht so viel von dieser aufblühenden Energie beinhaltet. Kann man sich, finde ich, schon denken. Aber erstmal noch zu den Rajastik-Lebensmitteln. Ich weiß immer nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Rasaisch? Naja, wie auch immer. Dazu gehört Koffein, scharfes Essen, Eier, Schokolade, bitteres, saures, scharfes Essen und unausgewogenes Essen. Und das heißt, dass wir eben diese Lebensmittel durchaus in Maßen zu uns nehmen können, aber eben nicht so viel. Wie gesagt, da kann, finde ich, jeder auf sich selber hören, was gut tut. Es wird immer wieder, auch in der Hatha Yoga Pradipika zum Beispiel, steht immer wieder halt dieses Ausgewogene. Es sollte nichts zu extrem sein. Das passt auch sehr gut. Das steht, glaube ich, auch so in der Hatha Yoga Pradipika, was im Ayurveda gesagt wird mit diesen verschiedenen Geschmacksrichtungen, dass eben von allen Geschmacksrichtungen etwas in unserem Essen vertreten sein sollte und keine so übermäßig dominant sein sollte. Und da merke ich auch immer wieder, wie viel Sinn das macht. Also wenn man in Indien, ist es halt so viel leichter, das zu befolgen, weil man das Essen häufig halt so bekommt. Da gibt es zum Beispiel viel diese Chutneys, die ja auch so diese verschiedenen Komponenten häufig schon in sich haben und dann zu dem anderen Essen dazu gegessen werden. Und wenn man diese ganzen verschiedenen Geschmacksrichtung abdeckt, dann hat man häufig nicht diese starken Gelüste. Vielleicht kennst du das auch. Dann hast du irgendwas zu Abend gegessen und kurz danach hast du halt Appetit auf was Süßes und dann auf was Salziges. Vielleicht ist das dann ein Zeichen dafür, dass dein Abendessen eben nicht ausgewogen war in den Geschmacksrichtungen. Zu den tamasischen Lebensmitteln, die vermieden werden sollen tatsächlich in der sattvischen Ernährung, gehört, wie gesagt, Fleisch, Fisch, dann, das hörst du vielleicht nicht so gerne, Zwiebeln und Knoblauch, auch Pilze, Käse, Alkohol und Essen, das eben nicht frisch gekocht ist. Da war ich irgendwann richtig angenervt, als ich das gehört habe, dass das Essen eigentlich nicht älter als 3 Stunden sein sollte. Und deswegen gehören eben auch Konserven und natürlich verarbeitete Lebensmittel dazu. Und da finde ich, man muss halt immer ein bisschen abwägen. Also so mache ich das, weil es funktioniert für mich halt leider nicht an jedem Tag, dass ich 3-mal am Tag mir ganz frisch alles zubereiten kann. Und dann wäge ich eben ab. Ist es besser, wenn ich am Abend davor vorgekocht habe und das dann am nächsten Tag noch esse? Oder ist es besser, wenn ich mir vor Ort, wenn ich irgendwo in ein Restaurant gehe? Oder was habe ich da für andere Möglichkeiten? Also was ist da das Essen, was für mich da besser zu mir passt, was mir besser tut? Und häufig koche ich eben vor und nehme mir was mit, weil es dann eben immerhin noch ohne Zwiebeln und Knoblauch zum Beispiel ist und aus guten Grundzutaten besteht, was ich vielleicht dann nicht auf die Schnelle irgendwo bekommen hätte. Ich finde da immer ganz schön, muss ich gerade dran denken, vielleicht kennst du auch den Podcast von der Zeit, Alles gesagt, da gibt's so eine Fragerunde, wo halt immer so oder Fragen gestellt werden und der Gast soll die schnell beantworten. Und eine Frage ist eingeschweißte Biogurke oder unverpackte normale Gurke. Und die Frage finde ich so gut und da fühle ich mich auch so erwischt, weil ich so oft im Supermarkt stehe und dann wirklich diesen Gewissenskonflikt habe zwischen Mist. Das möchte ich eigentlich gerne, aber das gibt's nur eingeschweißt. Und das gibt's halt ohne Verpackung. Ja, da muss man dann immer abwägen, ne? Und dann, woher kommen die Sachen noch und so weiter. Also da kann man, finde ich, einfach immer wieder ein bisschen austesten, was ist gerade gut machbar und wie komme ich der Sache vielleicht am nächsten. Mit dem Zwiebel und Knoblauch, das stößt, finde ich, immer auf viel Ablehnung und da höre ich ganz oft, aber das soll doch voll gesund sein. Und auch bei anderen Punkten kommt man vielleicht hier und da mal, stößt man vielleicht auf Irritation im Umfeld. Da finde ich immer ganz gut, dass man sagt, das ist eine Ernährung für Yogis und nicht für jedermann. Und es geht nicht nur um das, also was die Ernährungsform unterscheidet von vielen anderen Ernährungsformen, die uns so um die Ohren gehauen werden, dass sie eben auch den Geist mit beinhaltet und nicht nur den Körper. Also meistens, was hier so von Ernährungswissenschaftlern und so weiter, das bezieht sich ja immer alles auf den Körper oder irgendwelche Studien, die belegen, da wird die Komponente Geist gar nicht beachtet. Und uns geht es um Yoga natürlich, um unseren Geist. Und in ganz vielen Ashrams oder auch in Klöstern und so weiter, wo Menschen hingehen, um Ruhe zu finden und zu meditieren, gibt es sehr häufig tatsächlich kein Chili, keine Zwiebeln, kein Knoblauch, weil das auch eben eher unseren Geist anregt, als ihn zur Ruhe zu bringen. Und das ist eben nicht förderlich bei der Meditation. Und ich finde immer den besten Weg, um zu gucken, ob so eine Ernährungsweise was für einen ist, ist halt es einfach mal auszuprobieren. Also hätte ich das nicht in meiner ersten Yogalehrerausbildung 4 Wochen lang einfach am eigenen Leib erfahren und mich dann immer wieder damit beschäftigt, dann wüsste ich auch ja gar nicht, wie die Effekte auf mich sind. Aber ich habe eben immer wieder gemerkt, dass mir das richtig, richtig gut tut. Und deswegen hat sich das jetzt halt in mein Leben immer mehr eingeschlichen. Und gleichzeitig, wenn ich essen gehe, bitte ich nicht die Köche darum, sie sollen es ohne Zwiebeln und Knoblauch machen, weil ich da oft das Gefühl habe, dass ich einmal nicht möchte, dass mir ins Essen gespuckt wird, aber vor allem, dass ich auch den Respekt halt vor den Köchen habe. Und ich weiß, dass das für viele Köche einfach sehr fremd ist und die damit nicht so viel anfangen können. Und irgendwie hat der sich halt auch was dabei gedacht bei dem Gericht. Und für mich, ich will da irgendwie nicht diese Extrawurst. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das auch in Zukunft, weil ich halt schon immer wieder feststelle, dass es mir nicht so wahnsinnig gut tut. Und ich auch dieses Knoblauch und Zwiebel überhaupt nicht vermisse. Also ich dachte am Anfang, oh Gott, wie soll ich denn jemals wieder eine leckere Tomatensauce kochen? Aber das schmeckt voll lecker. Also ich verstehe gar nicht mehr, warum ich da immer früher Zwiebeln und Knoblauch rangemacht habe. Also ich finde, die wichtigsten Grundpfeiler einer sattwischen Ernährung ist eben dieses frische, unverarbeitete, regionale, dann eben durchaus vegetarisch. Und eben, ja, Zwiebeln, Knoblauch nicht, kein Alkohol, ein Kaffee, vielleicht hast du es gemerkt, stand bei Raja, bei den, ich sage jetzt einfach, rasaischen Lebensmitteln oder so. Und das heißt ja in Maßen in Ordnung, also ich verzichte ja tatsächlich auch ganz auf Koffein, weil ich da meine eigene Geschichte habe mit früher Migräne. Und seit ich kein Koffein mehr trinke, nicht mehr. Aber tatsächlich, so ganz stimmt's gar nicht. Ich bin im Moment wieder ein bisschen auf Schwarztee. Und bisher noch keine Migräne. Also ja, auch da bin ich nicht hundertprozentig konsequent. Und gerade dieses regionale, unverarbeitete, ganz ehrlich, also das macht für mich so viel Sinn. Wir haben uns so weit von der Natur wegentwickelt und wir produzieren so viele Lebensmittel, die braucht einfach kein Mensch. Und was es für künstliche Lebensmittel gibt, dann soll da noch das und das zugesetzt sein und hier und da. Also ich finde, das macht einfach total Sinn, wieder zurückzukommen, wie das früher gemacht wurde. Wieder Sachen, das, was bei uns im Sommer wächst, zu ernten und dann die Dinge einzumachen und so weiter. Also eigentlich ist es wieder so zurück, back to the roots. Die wussten früher schon ganz gut, wie man es macht. Und das können wir uns, finde ich, ein bisschen zurückerobern, auch viel mehr selber machen. Ne? Oh, ich würde es so gerne. Leider finde ich da auch nicht immer die Zeit oder nehme sie mir nicht. Habe dann doch noch die Prioritäten woanders. Aber ich finde halt ganz viel selber zu machen, und das wird eben in Indien auch gemacht, dass man sich viel mehr selbst herstellt, was wir halt alles immer schon produziert kaufen. Also in Indien machen sich die Leute selbst. Du kaufst ja nicht Joghurt, sondern du machst ihn halt aus Milch und so weiter. Also ja, viel mehr selbst machen, viel weniger vorverarbeitet kaufen. Und das wäre eben auch für unseren Planeten so, so gut. Wir würden weniger Müll produzieren und so weiter. Gleichzeitig denke ich auch, oh Gott, da würden ja wahnsinnig viele Arbeitsplätze wegfallen. Aber vielleicht bräuchten wir auch weniger Geld, wenn wir weniger so Zeug kaufen würden oder so. Also ich bin ja immer für Weiterentwicklung und Fortschritt. Aber ich habe das Gefühl, in der Lebensmittelindustrie geht es ein bisschen zu weit und wir müssten uns wieder zurückentwickeln. Und ich jedes Mal, wenn ich in Indien bin, tut mir das so gut, da fällt es mir so viel leichter, weil es eben einfach nicht diese riesen Supermärkte überall gibt mit dieser wahnsinnig großen Auswahl und 10.000 Verpackungen, die einen anleuchten. Und das wurde dann ja auch so schnell so clever gemacht. Ne? Die Leute wissen schon, wie sie uns kriegen. Und das ist jetzt diese ganzen veganen Produkte und so. Ne? Ich finde die dann alle immer so spannend und die entwickeln immer gefühlt genau das, was mich jetzt gerade interessiert. Die beste Alternative ist halt einfach gar nicht in diese Supermärkte zu gehen. Ich versuche halt wirklich ganz viel auf dem Markt oder in Biomärkten einzukaufen. Aber Lebensmittel sind wirklich teuer geworden, ne? Also ab und zu gehe ich dann doch auch in normale Supermärkte und dann fällt mir das schon auf, mich diese ganzen Verpackungen mir zurufen. Kauf mich, kauf mich. Wenn man es ganz streng nimmt, sagt man, ein saatfisches Lebensmittel hat keine Zutatenliste. Also wenn da schon ein Etikett drauf ist, wo drauf steht, dieses Produkt enthält, bab, 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 dann ist es halt ein verarbeitetes Lebensmittel. Und wie gesagt, auch in der Hormon-Yoga-Therapie-Ausbildung war die saatfische Ernährung viel Thema und es wurde gesagt, dass so viele Frauen heute Probleme mit ihrem Zyklus haben, unter anderem wegen dieser vielen, vielen Giftstoffe, die wir zu uns nehmen. Einmal über die Ernährung, natürlich auch auf anderem Weg, aber da ist die Ernährung, hat da schon ganz großen Einfluss und eben auch Alkohol, Koffein, das sind alles Stoffe, die wir in unseren Körper tun, die unser Körper nicht so geil findet und die er dann halt erstmal bekämpfen muss. Und dann hat unser Körper eben nicht mehr die Kapazitäten, seinen eigentlichen Job zu machen. Also je mehr Sachen wir ihm zuführen, die er nicht haben will, desto weniger kümmert er sich um seine Aufgaben, die er ja eher zu erledigen hat. Meine Lehrerin hatte da dieses schöne Beispiel, wenn die Kollegin krank wird und man muss jetzt die Kollegin vertreten, dann leiden die eigentlichen Aufgaben darunter. Und so ist es bei unserem Körper eben auch. Also wir sind ja schon ein super komplexes System. Unser Körper ist die ganze Zeit irgendwie am Arbeiten, immer wieder Hormone auszugleichen und so weiter und so fort. Dafür zu sorgen, dass wir nicht frieren, dass uns nicht zu warm ist. Signale hin und her schicken, jetzt habe ich Hunger, jetzt ist das und so weiter. Jetzt mal den Schlaf einleiten, das ist ja alles gesteuert. Und wenn wir ihm halt so viele Zusatzaufgaben geben, dann kommt er nicht mehr zu seinem eigentlichen Job. Deswegen macht es total Sinn, dem Körper eben Gutes zu tun und ihm nicht irgendwie zu ärgern, sondern ihn zu unterstützen. Und ich finde, das passt eben auch zu dieser Einstellung, die ja vor allem dann durch die tantrische Bewegung kam, wo man den Körper als Tempel betrachtet. Die tantrische Bewegung ist ja sehr dem Körper zugewandt, während früher, ja, wie ich schon gesagt habe, in der Sankhya-Philosophie eher diese Natur, das Prakriti überwinden, wo man ja teilweise, hat man es auch, merkt man das auch an diesen intensiven Reinigungstechniken und so weiter, ne? Der Körper wurde eher als ein bisschen was Schmutziges angesehen, was man dann ja eh irgendwann ablegt und dann sind wir nur noch unsere Seele, unser Selbst. Und diese tantrische Philosophie hat ja dann eher sich dem Körper zugewandt und man betrachtet eben den Körper als Tempel, als dieser heilige Ort, in dem wir unser Leben verbringen dürfen, der es uns ermöglicht, diese menschlichen Erfahrungen zu sammeln, der es uns ermöglicht, Yoga zu praktizieren. Und den wollen wir Gutes tun, gut behandeln, ihn gut pflegen, gut auf ihn aufpassen. Ja, unter den Tantrikern gibt es ja auch viele, die sagen, immer halt so seinen Bedürfnissen zu folgen, immer dem total nachgehen, was da ist. Und ich finde, in Bezug auf Essen oder wahrscheinlich auch sonst, lohnt sich's halt immer einmal zu hinterfragen, woher dieses Bedürfnis gerade kommt, ne? Wie ich es vielleicht vorhin auch schon kurz erwähnt habe. Ob da halt vielleicht gerade eine Leere ist, die gefüllt werden will. Und dann kann man sich ja auch einfach bewusst entscheiden, heute fülle ich diese Leere mit Burger. Und beim nächsten Mal guckt man sich diese Leere dann vielleicht mal genauer an. Oder so, ne? Also da so, ja, nicht zu streng mit sich zu sein und ich darf jetzt immer nur das und das essen und aber gleichzeitig vielleicht auch nicht jedem Gelüst auf Sahnetorte nachgehen, sondern da mal gucken, warum habe ich dann ständig Verlangen nach irgendwas, was eigentlich mir gar nicht so gut tut. In der Hormon-Yoga-Therapie-Ausbildung haben wir auch so eine Liste bekommen, die muss ich irgendwann, glaube ich, auch mal mit euch teilen, wo Alternativlebensmittel sind, also wo dann immer, wenn du auf das und das Lust hast, kannst du das und das essen. Das finde ich ganz spannend, sich damit zu beschäftigen. Ja, ich glaube, das ist so das Wichtigste, ein kleiner Einblick in die sattvische Ernährung. Natürlich, wie immer, könnte man noch so viel mehr dazu sagen, aber ich habe jetzt schon ganz schön lange geredet. Es gibt ja eine ganze sattvische Lebensweise, also es bezieht sich nicht nur auf die Ernährung. Ich hatte schon mal einen Post auch gemacht zur sattvischer Kosmetik, auch darüber möchte ich irgendwann sprechen. Auf den Post hin sind mir ziemlich viele Leute entfolgt. Ich hatte da ein bisschen gegen die Kosmetikindustrie gewettert. Ich glaube, das wollten manche Leute nicht so gerne hören, aber das hält mich nicht davon ab, auch im Podcast früher oder später drüber zu sprechen. Und auch in meinem neuen Online-Studio, das ab Februar 2024 startet. Auch da werden wir uns ja mit Yoga-Philosophie und mit Yoga als Lebensweg beschäftigen. Und auch da wird immer wieder diese sattvische Lebensweise Thema sein. Irgendwann widmen wir dem bestimmt auch mal einen ganzen Monat. Wir haben da ja immer Monatsthemen, wo wir einzelne Themen dann mehr beleuchten. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt, auch die Nisha, die ich heute hier erwähnt habe, meine Lehrerin aus Indien, wird Teil des Online-Studios sein. Ich freue mich schon riesig darauf, diese Zusammenarbeit zu stärken. Auch dafür passt es übrigens sehr, sehr gut, dass ich jetzt nochmal in Indien bin, weil ich da dann eben auch mit meinen Lehrerinnen ein bisschen stärker in die Planung gehen kann. Das ist für mich gerade auch ganz aufregend, weil sie sind ja meine Lehrerinnen und irgendwie werden wir auch immer mehr, haben wir immer mehr so eine freundschaftliche Beziehung und jetzt werden wir dann auch zu Kolleginnen. Und das finde ich eine ganz spannende Entwicklung. Und ich freue mich ganz doll, Ihnen eine Bühne zu geben in der Yoga-Welt hier bei uns, weil ich wirklich finde, dass ja hier einfach mehr auch indische Lehrerinnen vertreten sein sollten. Und was heute auch noch gut passt, wir haben über Sattva gesprochen und im Mai gebe ich eine Yoga-Auszeit mit dem Titel Frühlingsgefühle. Und der Frühling ist ja die Jahreszeit, in der Sattva ganz dominant ist, überall um uns herum zu sehen ist, die Natur kommt ins Blühen. Und diese Stimmung wollen wir nutzen in dieser Yoga-Auszeit in der Lüneburger Heide auf dem Stümbeckhof und wollen das Sattva in uns erwecken. Ich packe dir den Link zum Retreat in die Shownotes, natürlich auch den Link zum neuen Yoga-Studio. Wie gesagt, los geht's dort. Ab Februar 2024 anmelden kannst du dich ab dem 20.01. Am 20.01. werde ich auch einen kostenlosen Workshop aus Indien unterrichten. Und das erfährst du dann alles über mein Newsletter. Also wenn du ihn noch nicht bekommst, dann melde dich gerne dazu an. Da werde ich dann den Zoom-Link verschicken und dann kannst du dich da einfach spontan einwählen, wenn du dabei sein willst. Für alle, die live dabei sind, gibt es auch noch ein kleines Goodie. Ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr euch dann zu meinem Online-Studio anmeldet, dass ihr eine 2-wöchige Geld-Zurück-Garantie bekommt. Das heißt, ihr könnt ganz unbeschwert, ohne Risiko reinschnuppern. Und wer da nicht live dabei sein kann, der bekommt übrigens auch die Aufzeichnung. Die verschicke ich auch an alle im Newsletter. So, jetzt bin ich ganz gespannt zu hören, was denkst du über die sattwische Ernährung? Wie steht's da bei dir? Machst du das vielleicht eh schon oder bist du ganz weit davon entfernt? Wie sind deine Gedanken dazu? Lass es mich sehr gerne wissen. Du kannst mir gerne eine Nachricht schreiben, einen Kommentar dalassen unter dem Post auf Instagram, den ich automatisch erscheinen lasse, auch wenn ich gerade handyfrei im Ashram bin. Die Podcast-Folge wird wie von Geisterhand hochgeladen und auch der Post bei Instagram geht wie von Geisterhand online. Und wenn ich dann aus dem Ashram komme, dann kann ich eure Nachrichten lesen. Ich freue mich immer sehr, von euch zu hören. Und ja, ich freue mich natürlich auch sehr, wenn ihr dann bei dem Workshop dabei seid und ich euch sehen kann. Ich werde bestimmt schon dann ein bisschen ausgehungert sein, weil ich habe jetzt eine kleine Unterrichtspause. Dann fehlt mir das immer ganz doll. Also, ich freue mich auf euch. Und ach so, ich wünsche euch übrigens alles Gute zum neuen Jahr. Frohes neues Jahr. Das habe ich ganz vergessen. Das ist ja die erste Folge im neuen Jahr. Also, das sollte auch noch gesagt sein. Ich wünsche euch aus ganzem Herzen ein frohes und gesundes neues Jahr und freue mich auf alles, was da kommt. Alles Liebe, Namaste.